heute Nachmittag haben wir eine eher kurze Einheit. Das Thema, hatten wir gestern Abend gesagt, wird dieser Abschnitt des Kapitel 28 im 5. Mosebuch sein. Und heute Abend gehen wir dann in die spannende Geschichte, die wir schon mal verschoben haben, nämlich wie ist das mit Scheidung, Wiederheirat, in welchem Rahmen ist das, oder welcher Rahmen ist uns vom Wort Gottes her abgesteckt. Dieses Kapitel 28 war ja als Hausaufgabe zu lesen und ich frage mal, welche bemerkenswerten Dinge sind euch dabei aufgefallen? Ich gehe einfach mal rund. Ich frage erstmal Marion, was ist? Nichts gelesen. Heidi?
Ja, es geht in dem Kapitel um Segen und Fluch. Und das ist lange her. Ja, und ich habe hier noch was dazu gehabt. Ich weiß nicht, was das ist. Also Segen denn, wenn man ja, der Segen zeigt sich dann zum Beispiel in verschiedenen Gütern.
Entschuldigung, habe ich was Falsches gesagt? Nicht Kapitel 28, Kapitel 27, ja? Abvers 15. Das war die Aufgabe. Zunächst erstmal die Frage, wer hat es gelesen? Immerhin einer, genau. Noch jemand? Drücke ich mich so undeutlich aus oder war das so spät gestern Abend oder wie muss ich das verstehen? Ist das Interesse zu gering? Nicht. Okay, also ich denke, das ist erstens nicht wirklich mehr als 10 Minuten zu vergessen, ist das wirklich schwierig. Ich versuche mich noch deutlicher auszudrücken, versuche das schriftlich zu machen, aber ich kann eben keine Spruchbänder produzieren, wenn ich hier bei solchen Seminar bin. Das heißt, wenn irgendwas unverständlich ist, bin ich darauf angewiesen, dass ich eine Rückfrage kriege. Es ist wirklich schade, wenn solche elementaren Dinge untergehen. Ja, Heidi, sag mal.
Also, als ich das gelesen hatte, ist mir aufgefallen, dass die Dinge, die dort geschehen, eher im Verborgenen.
Ja. Dass es Dinge betrifft, die im Verborgenen geschehen. Okay, ja. Und das unterscheidet tatsächlich diesen Text von dem, was wir vorne weg hatten. Die Sachen, die wir vorher, also die vorigen Tage miteinander betrachtet haben, waren immer Sachen, die einen gewissen Öffentlichkeitscharakter haben. Ich lese das dann nochmal für uns alle. Verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, einen Gräuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und es im Verborgenen aufstellt und das ganze Volk antworte und sage Amen. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Weise und der Witwe beugt und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt, denn er hat die Decke seines Vaters aufgedeckt und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer bei irgendeinem Tier liegt und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, der Tochter seines Vaters oder der Tochter seiner Mutter, und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt. Und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer seinen Nächsten im Verborgenen erschlägt. Und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer ein Bestechungsgeschenk nimmt, um jemanden zu erschlagen, unschuldiges Blut zu vergießen. Und das ganze Volk sage Amen. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun. und das ganze Volk sage. Amen. Wir haben hier eine Reihe der Dinge, die wir an einer anderen Stelle schon mal betrachtet haben, als es um Flüche ging oder um Fluch. Das sind Flüche von Gott. Es gibt ja diese drei Kategorien in der Bibel. Das Fluchen zwischen Menschen, und zwar unverdient. Es gibt Leute, die sind einfach boshaft und wünschen anderen Böses, verfluchen andere. Dazu sagt die Schrift, wie ein Schwalbe hin und her fliegt, wie ein Vogel davon flattert, so ist ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Wir brauchen uns also vor der Bosheit von Menschen, die uns versuchen, was anzuhängen, nicht zu fürchten. Es gibt eine zweite Kategorie, das sind verdiente Flüche. Verdiente Flüche sind um der Gerechtigkeit Gottes willen überall dort, wo ein Mensch selber unversöhnlich ist und anderes hart, mit hartem Maßstab misst, da muss Gott um seiner Gerechtigkeit willen denjenigen ebenfalls mit harten Maßstäben messen. Und deswegen sagt Jesus uns, segnet und fluchet nicht. Segnet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch verfolgen. Das sind alles Methoden, die uns gelehrt werden, um selber, wie soll ich sagen, ein Leben zu führen, das das Böses an uns abrutscht, an uns abprallt. Wenn ein Mensch sehr hartherzig ist oder sich auch verhärtet, also man muss gar nicht mal von Natur aus hartherzig sein, sondern auch durch viel Bosheit verhärten, also viel Böses, was uns trifft, wenn wir dort nicht lernen zu vergeben, sondern darunter hart werden, dann wird es eigentlich erst gefährlich, weil dann, wenn wir dann andere nicht vergeben, in der Basis dafür schaffen, dass auch uns nicht vergeben wird. Deswegen heißt es, mit welchem Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Wenn also ein Mensch hartherzig lebt, riskiert er das Ziel von Flüchen zu werden, die dann auch bei ihm eintreffen. Es ist also etwas, hat was von Psychohygiene, also von der Reinhaltung unserer Seele, dass wir barmherzig, geduldig, gnädig mit anderen Menschen umgehen, so wie Gott mit uns umgeht, weil wir dort einen wirklichen Spielraum haben. Wenn Jesus sagt, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden, dann haben wir eben die Entscheidung. Sind wir tolerant? Dann ist Gott mit uns tolerant. Sind wir pingelig, dann muss er mit uns pingelig sein. Sind wir hartherzig, dann erweist er sich auch hart gegen uns. Und es gibt eine dritte Kategorie, das sind Flüche, die Gott selber ausspricht. Überall, wo in der Bibel steht, verflucht sei, wer dieses oder jenes tut, dann sind das Flüche Gottes, die kann man nicht abwehren. Die kann man auch nicht kompensieren in der Hinsicht, dass man dann erst recht viel Gutes tut. Da muss man sich einfach von diesem fluchwürdigen Verhalten abwenden. Und da gibt es interessante Stellen. Neben dem, was wir hier lesen werden, gibt es zum Beispiel in Sprüchen, ich glaube im Kapitel 3, Der Fluch des Herrn ist im Hause des Gottlosen. Oder der Fluch geht aus von Gott und wird sich im Hause eines jeden, der stiehlt und der falsch schwört, festsetzen und wird dieses Haus zerstören. Ich wundere mich immer, ich komme ja aus der Baubranche und bin da mit Begeisterung und mit dem Herzen immer dabei gewesen und kann mich auch heute da noch schwer von ferne halten. Und mir ist aufgefallen, hier in dieser Region gibt es mehrere wunderschöne alte Häuser, die total zerstört sind. Also die zwei schönsten Häuser im Amt Löcknitz-Benkun sind beide zerfallen in den letzten Jahren. Und zwar ist das einmal diese Villa am Bahnübergang in Krambo und dann dieses wunderschöne Quergiebelhaus in Rezin zwischen Pfarrhaus und dem Haus, wo Mandy wohnt. Und für mich ist das, gibt es nur eine Erklärung. Also es kann nicht sein, dass ausgerechnet die schönsten Häuser in der Gegend zerfallen. So runterkommen, wenn dort nicht ein Fluch auf diesen Häusern lastet. Es werden weitaus räudigere Häuser oder primitiv gebaute Häuser erhalten. Da hat sich immer jemand gefunden, der die wieder in Ordnung gebracht hat. Und ausgerechnet diese schönen Häuser sind so runtergewirtschaftet, dass das eine eingestürzt und das andere aus baupolizeilichen Erwägungen zusammengeschoben wurde.
Ja. Ist das dann auch das Schloss bei uns
angewendet? Das, ja, das geht zumindest einen solchen Weg entgegen. Man kann es eigentlich nicht anders erklären, als dass so etwas, so, ich sag mal, so ein göttlicher Fluch auf solchen Häusern lastet. Und wenn man sieht, wie solche, also wie gerade Häuser manches Mal zusammengeraubt worden sind, gegen den Rest der Familie, da wurde ein Erbe veruntreut und dann hat sich das eine oder Nagel gerissen. Oder da wurde mit unrechtem Gewinn gebaut. Dann hat es keinen Bestand. Warum widmen wir uns solcher Sache bei dem Thema Sexualität? Frage. Genau, weil es einen vergleichsweise geringen Teil von sexuellen Verirrungen gibt, und wir sollten wissen, welche das sind, die einen göttlichen Fluch nach sich ziehen. Und eine Sache ist wichtig, während das durchaus normal ist, dass die Sünde von Menschen den Betroffenen, den Einzelnen trifft, gibt es bei Flüchen immer eine Auswirkung auf seine Sippe. Das hat also für uns eine Bedeutung. Es kann auch Sünde auf die Sippe, auf die Nachkommenschaft Auswirkungen haben. Es ist uns gesagt, dass Gott gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn ist und groß an Güte und Gutes auf tausend Generationen hin bewahrt. Also das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir Gutes tun, das was Gott will, dann kommt der Segen davon noch unseren Nachkommen in der tausendsten Generation zugute. Und wir wiederum, mancher fragt sich, womit habe ich verdient, dass es mir so gut geht, sind Nutznießer alles Guten, was in den tausend Generationen vor uns gelebt worden ist. Aber, im Gegenzug heißt es, Gott hält den Schuldigen keineswegs für schuldlos und sucht die Sünde heim bis in die dritte und vierte Generation. Also, das ist gerecht. wenn er 250 bis 333 Mal stärker das Gute bewertet als das Schlechte. Und trotzdem ist es eben auch gerecht, wenn er das Böse nicht einfach so unter den Tisch fallen lässt. Wir müssen also, wenn wir unser eigenes Leben vor Gott aufmachen, um es von ihm in Ordnung bringen zu lassen, auch darauf achten, was an Sünden in den letzten 3 bis 4 Generationen eine Rolle gespielt hat. Und wir müssen darüber hinaus darauf achten, welche Flüche auf meiner Sippe lasten können. Und diese Dinge, die bewussten Sünden und das fluchwürdige Verhalten muss vor Gott offenbar gemacht werden. Das ist das, wie es Daniel tut, dass er stellvertretend Buße tut. Also Gott um Vergebung bittet für die aktuellen Sünden und für die Sünden der Väter. Aus dieser Verantwortung sind wir nicht entlassen. Und insofern sind wir auch gehalten, uns mit den Sünden unserer Vorfahren bewusst auseinanderzusetzen. Mich fasziniert auch da wieder, 3. und 4. Generation. Das ist nämlich genau die Spanne, durch die wir direkt beeinflusst werden in unserer Erziehung. Wir alle erleben erzieherisch die 2. Generation und manches Mal die 3. Das heißt, unsere Großeltern oder Urgroßeltern haben uns in unserer Kindheit noch mit erzogen. Deren Werte, deren Lebensauffassungen sind direkt in unser Leben eingeflossen. Und gehen wir mal davon aus, die Großeltern, also damit wäre die 3. Generation, wenn wir eine Urgroßeltern hatten, erklärt. Die 3. und 4. Generation, sagt ja aber Gott, kommt dadurch zustande, dass wenn uns unsere Großeltern direkt noch beeinflussen, sie ihrerseits von ihren Eltern und Großeltern noch beeinflusst werden. Das heißt, die 3. und 4. Generation ist effektiv die Spanne, innerhalb derer wir wirklich mit familiären Werten konfrontiert werden. Also die Haltung unserer Großeltern prägt uns häufig stärker als die unserer Eltern. Weil die Eltern viel mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, die Großeltern haben da auch ein bisschen Abstand und die vermitteln uns in der Regel die Werte. Und die wiederum haben die Werte von ihren Großeltern vermittelt gekriegt. Entweder es waren Gläubige oder es waren bewusst atheistische oder es waren welche, die das alles nicht so wichtig gehalten haben. Deren Einfluss ist zumindest auf unserem Leben direkt erkennbar. Und deswegen ist es auch logisch, dass Gott die Sünden dieser 3 bis 4 Generationen an uns heimsucht, denn die werden praktisch zu unseren Sünden, durch ihren erzieherischen Einfluss. Das ist also keine Willkür Gottes oder kein schlechter Wille oder manchmal sagen Leute, ja, was kann ich dafür, was meine Großeltern für einen Mist gemacht haben? Nichts, natürlich kannst du nichts dafür. Aber du bist durch deren Mist direkt mit beeinflusst und die durch den Mist maximal noch ihre Großeltern. Und deswegen sucht Gott die Sünde dieser 3 bis 4 Generationen an uns heim, weil insofern sie unsere Sünden geworden sind. Und wir werden entdecken, auch wenn Gott das Gute viel stärker bewertet, bleibt etwas von diesen Bösen an uns hängen. Und es ist gut, wenn es in diesen Tagen bewusst wird. Also wenn Gott da seinen Finger drauf legt, denn dann kann ich das neu bewerten, dann muss ich die nicht mehr verteufeln oder auch, wer weiß wie, verehren, sondern dann kriegt Gott die Ehre. Und dann bin ich ihm gegenüber dankbar, dass er mir neu die Chance gibt, verantwortlich mein Leben zu führen. Also die Gewalttat oder die Nachsicht unserer Großeltern prägen uns. Die Geduld oder ihr Jätsern, und da kann man ein Spektrum über alle Verhaltensweisen ziehen, das ist das, was direkt in unser Leben hineinwirkt. Wenn sie doch schon tot waren, sind es unsere Eltern, die uns prägen, und die wiederum sind von ihren Großeltern geprägt. Deswegen drei bis vier Generationen. Also präziser geht es eigentlich nicht. Ja, natürlich. Also kein Kontakt heißt ja, dass ich den irgendwann mal verloren haben muss oder abgebrochen habe. Aber bis dahin hat das in unser Leben schon hineingegriffen. Und in der Kindheit sind wir sehr stark prägbar. Und selbst wenn wir uns bewusst von ihnen distanzieren, haben wir damit noch kein anderes Verhaltensspektrum.
Kinder damit hineingeboren werden und darin aufgewachsen werden, dann Menschen, die in dem Altersspektrum von den Großeltern wären,
ja.
Dieses Prägen damit
ja. Ja, deswegen ist es manches Mal auch hilfreich für, ich sag mal so, verpeilte Familien, dass die ein Stück ihrer Lebenszeit in so einer, sagen wir gottgemäßen, Großfamiliensituation verbringen, weil dort eben dann diese Wertvermittlung da stattfindet. Ich habe ja eine Menge Patenkinder und eines davon ist mehr oder weniger vaterlos aufgewachsen und hat es immer sehr offenen Herzens angenommen. Also so diese Erziehungshilfe, die ich ihm geleistet habe. Und es ist eine erstaunliche Entwicklung dann zu beobachten gewesen. Von einem sehr in sich zurückgezogenen Kind ist da ein selbstbewusster Mensch rausgewachsen, der mit Freude den Weg Gottes bezeugt auch. Das ist so ein Beispiel, wie das gut laufen kann. Das ist vielleicht auch nicht immer die Regel. Ich habe auch andere Patenkinder. Da war das sehr viel schwieriger. Da hat es mehr so eine äußere Funktion gehabt, ein Stückchen Bekleidung. Da ist es nicht gelungen, so intensiv hineinzuwirken. Aber das hat dann oft damit zu tun, gerade auch wenn beide Eltern für sich eine andere Position beziehen, dann können sie sich wünschen, noch so sehr, dass der Pate oder die Paten da was verändern, das Vorbild der Eltern bringt dann definitiv stärker. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der in seiner Jugend sehr viel Bitteres durchgemacht hat. Er hat sich immer so ein Stück an mich gehängt. Und als er dann geheiratet hat, war das eine Frau, die ihrerseits viel Schweres durchgemacht hat, so schwerblütig war, mehr depressiv. Und sie haben mir die Patenschaft über ihren Sohn angetragen. Ich habe mir auch Mühe gegeben, Kontakt zu halten, aber die dann doch praktisch von Gott losgelöste Elternschaft hat ihn massiv geprägt. Das haben die Briefe oder Karten oder die paar wenigen Besucher nicht kompensieren können. Ja, wenn wir also heute dieses Thema ernst nehmen, was Flüche nach sich zieht, dann unter zweierlei Gesichtspunkt. Einmal, dass wir selber uns vor diesen Verhaltensweisen ernsthaft hüten. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch im Blick auf unsere Kinder. Und dass wir andererseits mal unsere Familiengeschichte daraufhin abklopfen, ob eine dieser, oder vielleicht sogar mehrere dieser fluchwürdigen Verhaltensweisen dort erkennbar sind. Gehen wir nochmal Schritt für Schritt. Verflucht sei der Mann, und wir gucken nochmal, was dieses Verfluchtsein bedeutet, also ganz praktisch. Ich lese dazu nochmal die Worterklärung. Ein Fluch wurde gegenüber jemandem ausgesprochen, der sich eines schweren Vergehens schuldig gemacht hatte. Mit dem Fluch distanzierte sich der Fluchende vom Verfluchten und hoffte, ihn damit einer Bestrafung zuzuführen. In der Regel hatte der Fluchende eine mächtigere Stellung als der Verfluchte. Und man konnte sogar Personen mit einer bestimmten Autorität anwerben, einen Fluch auszusprechen. Zum Beispiel Biljam war ja der Versuch, einen Propheten Gottes zu kriegen, der das Volk Gottes verflucht. Auch Gott selbst gebraucht die Fluchformel. Zum Beispiel, wo ist das erste Mal? Genau, im Paradies. Der Erdboden wird verflucht, weil er das Blut Abels getrunken hat.
Ich meinte, dass im Paradies das
verflucht wird die Schlange. Genau. Das ist also, das sind so ganz frühe Beispiele, dass Gott flucht. Und insofern ist dieses Klischee vom lieben Gott, der immer nur für die Nettigkeiten zuständig ist, tatsächlich ein Klischee, nicht die Wirklichkeit. Die Fluchformel gehörte zum israelitischen Rechtswesen und hatte damit offiziellen Charakter. Der Fluch konnte auch gegen nicht anwesende Personen ausgesprochen werden, gerade dann, wenn der Täter nicht bekannt war oder man vor irgendeiner Tat warnen wollte. Beispiel? Es gibt verschiedene Beispiele. Ich denke an diese, im Buch der Richter, an diese Mutter von dem Micha, der das Geld gestohlen wird. Und die spricht einen Fluch darüber aus. Und ihr einziger Sohn sagt auch, Mutter, ich habe das Geld genommen. Und er sagt so, ja, dann seist du gesegnet. Also man kann auch einen Fluch widerrufen. Dann gilt der Fluch als schärfste Strafandrohung des Gerichts bei einem Verstoß gegen geltendes Recht. Das ist eben das, was wir heute haben. 5. Mose 27. Deshalb wurde die Fluchformel auch von den Propheten benutzt, um Israel die Schwere der Schuld deutlich zu machen, die es mit der Hinwendung zum Götzenkult und der Missachtung der Tora auf sich geladen hatte. Beispiele, Jeremia 11, Malachi 1, weil dieses Recht von Gott gesetzt war, erhoffte man das Eintreffen des Fluches als Strafakt Gottes zur Wiederherstellung seiner heiligen Ordnung. Daher war das Aussprechen eines Fluches bei einer Privatfehde oder aus Rache nicht erlaubt. Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der Fluch ist nur dort legitim, wo Gott ihn setzt. Ansonsten, wenn ein Mensch selber ein Fluchender ist, trifft es ihn selbst. Es wird zum Beispiel in einem der Psalmen gesagt, und das bezieht sich unmittelbar auf Ahitophel, den Geheimrat Davids, aber wird im übertragenen Sinne auf Judas gedeutet, er liebte den Fluch, deshalb komme er auf ihn. Also, Menschen, die es lieben, anderen mit dem Gericht Gottes zu drohen, sind die Ersten, denen das selber droht. Und das muss unseren Charakter verändern. Deswegen, es darf uns nicht Spaß machen, wenn jemand falsche Dinge tut. Deswegen heißt es, also als Kennzeichen der Agape, dieser Liebe von Gott, wer liebt, hat keinen Gefallen am Bösen. Ja, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit wirklich, sondern freut sich an der Wahrheit. Wenn ich einen Menschen liebe, dann ist diese Liebe dadurch gekennzeichnet, dass ich nicht heimlich warte, dass er einen Fehler macht, damit ihm irgendwas Böses daraus wachsen kann, sondern ich bin darauf bedacht, dass er sich richtig verhält. Warum? Dass es ihm gut geht. So muss unser Miteinander als Christen gestaltet sein. Und ich beobachte, dass das meine Meinung ist, dass da viel zu viel Passivität ist. Also wir lassen es uns zu wenig angelegen sein, dass unsere Mitchristen zum Guten hin gefordert werden. Man lässt das so über sich ergehen und über sie ergehen und denkt, naja, dann machen sie so einen Mist, werden schon sehen, was dabei rauskommt. Und das ist nicht wirklich eine christliche Haltung. Also es muss unsere Leidenschaft sein, dass Menschen Gutes tun, dass wir einander anreizen zum Guten tun, Gutes tun, wie es im Hebräerbrief heißt, dass es ihnen gut geht. Denn natürlich ist das Gutes tun die Voraussetzung, dass es jemandem gut geht. Und deswegen kann man keinen Gefallen daran finden, wenn jemand irgendwelchen Unsinn macht, so nach dem Motto, ja, ich bin ja da nicht beteiligt, was kann ich dafür? Das muss also unseren Widerstand hervorrufen, wenn jemand sich zum Bösen verabredet und nicht unsere heimliche Belegung. Zu der Verworfenheit in Römerbrief Kapitel 1 gehört, dass es Menschen gibt, Christen gibt, die nicht nur Böses tun, sondern auch an denen Gefallen haben, die Böses tun. Ja, das bezeichnet der Apostel so. Die freuen sich nicht nur, also ich sag mal, das ultimative Schlimme ist nicht nur, wenn man selber Böses tut, sondern auch, wenn man sich vielleicht nicht traut, was Böses zu tun, aber heimlich freut man sich, wenn andere das machen. Das ist mindestens genauso gefährlich. Ich hatte mal einen Freund, der war sehr, sehr lustig und fröhlich, aber er hat einen ganz schweren Makel, also einen richtigen schweren Charakterfehler. War eher von schwächlichem Körperbau und er hat dann immer Leute auseinander gehetzt und hat sich diebisch gefreut, wenn die sich gekloppt haben oder sowas. Er selber konnte sich das nicht leisten, er hatte immer welche abgefangen, weil er zu schmächtig war. Also hat er das so angezettelt, dass das andere stellvertretend für ihn gemacht haben. Das ist eine gefährliche Lebenshaltung. Und das war ein Christ, also es war jemand, der bewusst mit Jesus gegangen ist. Und er war noch sehr jung, also in der frühen Jugend, ist ihm dann bei so einer Albernheit sein Knie zerschmettert worden. Im Winter haben die dann wieder irgendeinen Mist gemacht und einer haut ihm mit dem Schlittschuh dann ans Knie und es war komplett zerdeppert. Und das hat ihn behindert. Bis heute. Das war dann der Punkt, wo er davon umgekehrt ist. Das hat bei ihm gezündet, also dass er dann nicht mehr solche Dinge weitermacht. Ich habe das damals schon als ein sehr drastisches Eingreifen Gottes gesehen. Das hat mir selber Furcht gemacht, mich auf einen ähnlichen Weg zu begeben und ich bin dankbar, dass also wenn jemand nicht erst solche schweren Erfahrungen machen muss, bis er sein Leben dementsprechend ausrichtet. Also, das Aussprechen eines Fluches bei einer Privatfete oder aus Rache ist nicht erlaubt. Ein ungerechtfertigter Fluch fällt auf den Fluchenden selber zurück und Gott verwandelt den unverdienten Fluch für den Verfluchten im Segen. 1. Mose 12, Vers 3 und 27, Vers 29 zum Beispiel. Also, 12, Vers 3 ist diese Geschichte mit Laban und Jakob. Laban hat immer wieder versucht, seinen Neffen da zu übervorteilen. Also er hat ihm immer wieder Böses getan und auch Böses darüber ausgesprochen. Und Gott hat es verwandelt und jedes Mal ist ein Segen draus geworden, weil es unverdient war.
Also einen unverdienten Fluch wandelt Gott in einen Segen
für den
der unverdient
Fluch. Genau. Nicht für den, der unverdient flucht. Auf den fällt das zurück. Kommen wir zu dem fluchwürdigen Verhalten im Einzelnen. Punkt Nummer 1. Also Flüche, die Auswirkungen auf den Betroffenen und auf seine Nachkommen haben. Verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, ein Gräuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und es im Verborgenen aufstellt. Und das ganze Volk antworte und sage Amen. Also wir haben das als feste Formel, das heißt, das ganze Volk stellt sich freiwillig unter diese Regel. Das ist ja das Amen. Wir haben das so reduziert, manches Mal auch noch als Reimwort so in Jesu Namen, Amen, und denken, das ist dann eben eine Formulierung, die man so gewohnheitsmäßig an das Ende eines Gebets setzt. Aber es bedeutet, ich stimme der Aussage zu, ohne dass ich da ein langes Palaver drüber halte. Amen heißt ja, so ist es oder so sei es. Und Gott hat erwartet, dass sein ganzes Volk sich dazu stellt, zu diesen Fluchformulierungen und das bejaht. Und damit stellt man sich darunter. Und für uns ist es logisch, dass wir uns genauso darunter stellen. Erste fluchwürdige Verhalten ist heimlicher Götzendienst. Warum heimlicher?
Na, weil doch nur eine
Leute. Weil was?
Es gibt auch nur eine Leute.
Ja, nein, die Frage ist, warum wird es der heimliche Götzendienst verflucht?
Na, weil Heinrich ist eigentlich so, erst denkt, also erst sagt er, ja, ich glaube an Gott und so, und in Wirklichkeit macht er so nichts Heimliches.
Weil der unheimliche, ich sag das mal so, weil der offene Götzendienst, der unheimliche, mit dem Tode bestraft war. Versteht ihr? Deswegen muss ich den nicht nochmal mit dem Fluch belegen. Der offene Götzendienst ist ein todeswürdiges Vergehen. Logisch. Der heimliche ist tatsächlich mit einem Fluch belegt. Und deswegen ist das, was Heidi herausgefunden hat, das ist ja wie eine Klammer um diese einzelnen Tatsachen, hat der Fluch tatsächlich was zu tun, schwerpunktmäßig mit dem, was im Verborgenen geschieht. Zweitens, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Da haben wir das wieder. Der auf die Eltern, der gegen die Eltern offen rebelliert, begeht eine Todsünde. Es muss also Menschen geben, die halten sich äußerlich daran und sagen, bloß nicht aufmucken, gibt es bis heute. Aber im Inneren sind sie voller Rebellion und die stehen ebenfalls unter dem Fluch. Wer innerlich gegen die Eltern rebelliert, der hat als letzte Konsequenz diese Haltung, dass er sie verachtet. Und da die Eltern bei all ihrer Fehlbarkeit trotzdem die Autorität Gottes repräsentieren, ist in einer Haltung, die in dieser Weise, in dieser verächtlichen Weise, sich gegen die Eltern richtet, auch immer eine Haltung, die sich verächtlich gegen Gott richtet. Wenn man das in letzter Konsequenz weiterdenkt, macht nämlich derjenige, der seine Eltern verachtet, Gott Vorwürfe, dass er ihm so einen bekloppten Typen vor die Nase gesetzt hat. Ich sage das jetzt bewusst mal so, so spitz. Und das sanktioniert Gott, logisch. Das heißt andersherum, dass auch die merkwürdigsten Eltern, die ein Mensch haben kann, immer noch eine Funktion von Gott erfüllen, die zum Guten des Kindes ist. Also diese Funktion ist zum Guten des Kindes. Und wenn ich das nicht selber, wenn ich da selber nicht drauf komme, dann muss ich mir helfen lassen. Also dann muss ich das mal hinterfragen und sagen, was hat es denn für einen Sinn gemacht, dass meine Eltern das oder jenes getan haben. Und da werde ich, wenn ich genau hingucke und unvoreingenommen hingucke, merken, es mag zwar manches Fragwürdige der Eltern geben, aber im Gegenzug haben sie vieles Gutes getan. Das fängt damit an, dass sie dich nicht abgetrieben haben. Das ist wirklich, das ist was Gutes der Eltern. Und damit sind sie unter dem Segen Gottes. Weil sie Leben erhalten haben. Und so weiter und so weiter. Ja.
Wenn man Christ wird und die Eltern in dem Sinne sich nicht auf den Weg begeben,
ja,
und man sich daraufhin distanziert,
das ist insofern relativ leicht, dass man sich zwar legitimerweise distanzieren darf, dass Jesus sagt, wer um meinetwillen nicht die ganze Verwandtschaft verlässt, ist meiner nicht würdig. Also ist diese Distanz erlaubt. Die weitere Ehrung der Eltern zeigt sich aber an zwei Stellen. Erstens, ich rede über sie gut, Gutes. Also wie ich, welches Zeugnis ich ihnen ausstelle, das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, ich versorge sie, sobald es notwendig ist. Oder ich sorge für sie, besser gesagt, umsorge sie. Spätestens wenn sie dann schwach und alt geworden sind, bin ich in der Pflicht, ihnen zu dienen. Und zwar völlig unabhängig, ob sie gläubig sind oder nicht. Und damit ist dieses Nichtverachten oder dieser Respekt ihnen gegenüber ausgedrückt. Dritter Punkt. Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Also, ein göttlicher Fluch liegt auf jeglicher Übervorteilung des anderen. Das Wertvollste bis heute ist der Grundbesitz, da könnte man das also klar dran festmachen, aber das bedeutet heute zum Beispiel, ich haue jemand anders einfach übers Ohr, bei einem Geschäft oder so. Schon habe ich ihn übervorteilt. Und da ist ein Fluch Gottes drauf. Es ist kein Fluch am Gewinn, aber am unrechten Gewinn ist ein Fluch. Jedes Geschäft ist gewinnorientiert. Es kann nicht so sein, ich sage mal, wir verkaufen Holz und alimentieren das permanent, das heißt zahlen ständig drauf. Das ist keine Notwendigkeit dafür. Aber das zu übersteuern, vielleicht extra teuer bezahlen bei jemandem, wo ich weiß, der hat keine Ahnung. Oder das ist jemand Altes, der wird sich nicht wehren können. Oder der hat niemand anderes, der sich um mich kümmert. Da wird es dann gefährlich. Also dort, wo ich mir einen Vorteil zu Lasten eines anderen verschaffe, ist das ein fluchwürdiges Verhalten. Vierter Punkt. Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt. Oder, an anderer Stelle wird es noch ausgeführt, wer einen Tauben verflucht. Das nenne ich mal Behinderungen ausnutzen. Oder Behinderte. Ja. Wer jemand, der schwach ist, wegen dieser Schwachheit oder wer sich über diese Schwachheit auch nur lustig macht, kommt unter den Fluch. Das drastischste Beispiel in der Bibel ist genau mit dem Propheten Elisa. Ein Mann, der hatte eine Glatze ist unterwegs, ist als Prophet auch erkennbar, die Propheten mit ihrem härenen Mantel. Und Kinder schreien von einer Anhörer runter, Glatzkopf, fang uns, Glatzkopf, fang uns doch. Und er fluchte ihnen. Und es kommen zwei Bären aus dem Wald und zerreißen 42 Stück von ihnen. Das war also keine persönliche Rache, sondern das war die Ausübung genau dieses göttlichen Fluches, den wir hier haben als vierten Punkt. Von diesen Kindern. Ich weiß nicht, von wie vielen. Versteht ihr, das ist, also man fragt sich ja manchmal, wie kommt ein Prophet dazu, Kinder zu verfluchen? Logisch, er war dem Wort verpflichtet. Und er ist tatsächlich im Zorn Gottes, dass eine ganze Straßengang, ich sag mal, die Jugend einer ganzen Stadt so ungezogen ist, im wörtlichen Sinne, so unerzogen ist, dass ein klares Gebot Gottes missachten. Und keiner ist dazwischen, der ihnen wehrt und sagt, ey, das dürfen wir doch nicht. Und an der Stelle erinnert mich das an diesen Vers, ich denke auch aus dem dritten Buch Mose, da heißt es, du sollst der Menge nicht folgen zum Übeltun. Das, was wir heute gerne als Ausrede nehmen und sagen, wir haben ja alle gemacht, das gilt bei Gott definitiv nicht als Ausrede. Also wir können uns nicht auf die Masse berufen, um uns dabei zu entschuldigen, sondern Gott erwartet ganz klar, dass wir für unser Verhalten Verantwortung tragen. Und das können wir auch. Aber wir sollten es ja wohl in eine Menge zum Guten beeinflussen. Und manches Mal reicht das, wenn ich dabei dem Bösen wehre. Einer, der aufsteht und sagt, nee, Bruder, das können wir doch nicht machen, bringt eine ganze Gang zur Besinnung. Beispiel?
Ja.
Ruben, der verhindert, dass seine Brüder den Jüngsten umbringen. Er verhindert dabei nicht, dass er verkauft wird, weil er da gerade weg war. Er hätte es gerne verhindert. Das heißt, er zerriss seine Kleider, als er zurückkam und findet seinen Bruder nicht mehr. Ist also entsetzt darüber. Aber er hat zumindest verhindert, dass sie ihn umbringen. Und das darf Gott von uns erwarten. Dass wir uns Bösen in der Weise entgegenstellen, nicht nur, dass wir es nicht mitmachen, sondern dass wir bewusst und erkennbar uns dagegen stellen. Sonst sind wir schon relativ nah auf solchen gefährlichen Weg.
Und ja. Jetzt, nachdem ich das alles so mit Barmherzigkeit und so Gottes, ist mir auch bewusst geworden, dass wie Gott an unserer Familie Barmherzigkeit gezeigt hat, weil unsere Familie, also jeder, sich immer zu den Schwachen gestellt hat und auch immer, wenn ich gesehen habe, da rennt mit jemand, also ich habe da immer was gegen gesagt und ich bin immer, also ich habe zwar selber, genauso bin ich dann auch verspottet worden, aber ich merke, wenn man das jetzt so mal über die Jahre vergleicht, trotz dass wir Gott abgewandte Menschen sind, er uns doch gesegnet hat irgendwie.
Fünfter Punkt. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waisen und der Witwe beugt. Also wiederum, ein fluchwürdiges Verhalten ist schwache Schädigung. Zumindest ist das die Vorstufe. Also Fremdling, das heißt wirklich, wenn ich sage, okay, diese blöden Asylbewerber, es gibt ja für die Deutschen nicht genug Arbeit, die müssten zwar jetzt eine Arbeit kriegen, aber das machen wir einfach nicht, wir geben das an jemand Deutsches, dann beuge ich das Recht des Fremdlings. Oder wenn ich sage, boah, Alleinerziehende, wozu sollen die erhöhtes Kindergeld kriegen? soll sich doch der Vater drum kümmern. Wenn er das nicht macht, haben sie eben Pech. Da bin ich froh, dass manches von dieser Haltung, zumindest manches, nicht alles, aber manches noch in unserem Land und in unserer Rechtsprechung verankert ist. Aber ich fürchte, das ist eben auch auf dem Prüfstand so, dass man das am liebsten zurückfahren würde. Und an manchen Stellen ist das auch so. Nächster Punkt. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt. Denn er hat die Decke seines Vaters oder den Obergewand seines Vaters aufgedeckt. Wieder ein drastisches Beispiel. Wo trifft dieser Fluch prominente Persönlichkeiten? Bitte? Genau. Die beiden. Ne, der Älteste, genau. Der Älteste, genau. Oben. Das ist also das erste Sexualverhalten, was einen Fluch nach sich zieht. Sexuelles Verhältnis zur Mutter oder Stiefmutter, also zu der Frau des Vaters. Das ist praktisch die ultimative Demütigung des Vaters. Wer sowas macht, der hat sich darüber gestellt. Und das ist eben das Drastische bei Ruben, weil er das macht. Ich weiß auch, warum er das macht. Wisst du das, warum er das macht? Nee, umgedreht. Das ist der Versuch Rubens, seine Mutter Lea zu rehabilitieren. Er hat das verinnerlicht, dass seine Mutter vom Vater ungeliebt ist. Obwohl sie die größte Zahl von Kindern hatte, also obwohl sie den Erstgeborenen geboren hatte, obwohl sie die größte Zahl der Kinder hatte, 7 der 12 Kinder, der 13 Kinder Jakobs sind von ihr, 6 Söhne und die Tochter. Und der Älteste hat das verinnerlicht und rächt sich am Vater, indem er mit den beiden Mägden schläft, also mit diesen beiden Dienerinnen. Und es ist uns ein Fluch. Und das bedeutet, ihr Lieben, ich versuche das mal so griffig auszudrücken, wir haben keinerlei Möglichkeit, in die Geschlechterfolge nach oben korrigierend einzugreifen. Also keinerlei legitime Möglichkeit. Wir können uns mit unseren Kindern, wir können uns auch mit unseren Geschwistern auseinandersetzen, aber nicht mit den Eltern oder denen, die vor uns geboren sind. Es gibt kein legitimes Recht, die zu erziehen oder zu bestrafen oder mit denen irgendwas zu korrigieren. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, dass das praktisch nie gelehrt wird. Also ich bedauere das immer, weil das auch unter Gläubigen oft sehr vernachlässigt wird, also diese Wahrheit. Erziehung ist tatsächlich eine Einbahnstraße. Die geht immer in die nachfolgende Generation, niemals umgedreht. Aber es gibt die Versuchung, dort, wo das Verhältnis der Eltern fragwürdig ist. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn ich Stress mit meiner Frau habe, dann muss ich wirklich aufpassen, dass ich das nicht vor den Kindern austrage. Und zwar nicht um der Frau willen, sondern um den Kindern die Versuchung zu ersparen, sich auf die Seite von einem zu schlagen gegen den anderen. Da wird es nämlich für das Kind gefährlich. Und deswegen ist das ein sehr kitzliges Thema. Man sagt einerseits, müssen Kinder erleben, wie Eltern sich streiten. Das stimmt insofern, wie es heißt, wie die Meinungsverschiedenheiten austragen. Also das muss ein Kind mitkriegen, ob es und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Aber in fruchtloser oder gar in endloser Streit zwischen den Eltern, wo sie eben nie übereinkommen, der darf nicht vor den Kindern ausgetragen werden, weil es die Kinder in diesen sogenannten Loyalitätskonflikt zwingt, sich auf eine Seite zu schlagen, und das geht eigentlich nur, indem man irgendwie den anderen runtermacht. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, die sich eben in vielen Familien abspielt, wenn das miteinander nicht so optimal ist, also nicht so gnadenvoll oder geistvoll oder so. Und das kann eben im Extremfall zu einem fluchwürdigen Verhalten sich auswachsen. Auch bei Gläubigen. Ja, wenn man Vater oder Mutter verachtet. Und da gibt es keinen Unterschied. Und das ist auch wieder eine Sache, die finde ich sehr hilfreich, dass es dort nicht heißt, wer seinen Vater verachtet oder nur seine Mutter, sondern dass dort die Eltern gleichrangig gewertet werden. Völlig unabhängig, wie die sich sonst positionieren oder wie die zu Gott stehen oder sowas. Also es darf auch die Differenzierung in der Familie nie so weit gehen, dass ein Elternteil dadurch der Verachtung ausgesetzt wird. Das ist ganz gefährlich. Also Differenzierung ergibt sich praktisch immer, wenn nur ein Elternteil gläubig wird. Fast immer, zumindest. Das ist oft ein heftiger Kampf, der da sich abspielt. Aber wie auch immer solche Auseinandersetzungen sind. Und deswegen sage ich, deswegen ist manches Mal eine Trennung das kleinere Übel. Wenn durch die Trennung das möglich wird, dass man den anderen ehrt und das, ich sage ich mal, dass es nicht zum ultimativen Crash kommt, nicht zum endgültigen Zerwürfnis, zu einer ewigen Demütigung zum Beispiel, also ich unterstelle mal folgende Sache, der Mann quält seine Frau. Wenn der Söhne hat, kommen die irgendwann gezwungenermaßen, fast gezwungenermaßen, wenn sie sich normal entwickeln, dazu, dass sie dem Vater entgegentreten, in der Pubertät. In Einzelfällen quälen sie, also stellen sich auf die Seite des Vaters und quälen ihrerseits die Mutter. Das ist dann aber schon erkennbar abartig. Aber bis es dazu kommt, und das ist also bis ich einen Sohn gegen den Vater hebe, dann ist mehr als Verachtung abgelaufen. Dann hat die Frau den Absprung verpasst. Also für sich und die Kinder. Wenn es so weit das kommen muss. Ein wichtiger praktischer Punkt, ja?
Ist das, wenn ein Mensch als Kind, dann war das gleich so als Kind oder als älteres Kind vielleicht, dann hat er doch gefallen oder sich rausgefallen?
Ich denke fast, nee, ich denke eher, dass das ein unbewusster, also unbewusst der richtige Schritt gewesen wäre.
Das wird von meiner Mutter eigentlich wahrscheinlich so.
Ja.
Also ich weiß, kommt in die Zeit, wo ich das falsch ausgesprochen habe, wo es darüber mal so oder so geredet hat. Und eigentlich habe ich doch mal als Kind nicht
erkannt. Bitte? Nee, ich glaube eher umgedreht. Ich denke, bis ein Kind das äußert, hätte die Mutter schon selber drauf kommen müssen. Oder sie hat wirklich gute Argumente, dann müssen sie aber auch benannt werden. Dass man sagt, also ich weiß mich an die Seite dieses Mannes gestellt, der ist psychisch krank oder der braucht eben Hilfe oder sowas, dann ist das ein Weg, der geht. Aber das andere ist sehr gefährlich. Und ich sage mal, da ist es gar nicht oft, dass man sagen kann, da ist jemand schuld daran. Wenn sich jetzt sehr schwere Belastungen in einer Familie begeben, auch krankheitsbedingt. Also dann kann sowas sehr schnell eintreten. Ich kenne das selber, also dass man so schnell oder irgendwann am Ende seiner Nerven ist und dann irgendwas ablässt über seinen Partner und damit die Kinder zwingt, sich auf eine Seite zu schlagen. Denn Kinder machen das automatisch. Also das ist so, die können nicht das differenzieren und sagen, naja, das macht der Vater, das macht die Mutter jetzt mal, weil sie gerade die Nerven verloren hat, das darf man nicht so ernst nehmen und beten wir mal darüber und dann ist es wieder gut oder so. Also das überfordert ein Kind. Das heißt auch, wenn jetzt, ich sage mal zum Beispiel, alkoholkranker Vater, entsprechender Terror, dann gibt es einen Weg, entweder der Vater kann aufhören mit Trinken oder die Eltern haben sich getrennt, dann ist es Verantwortung der Eltern, mit den Kindern solche Wege zu suchen, um da rauszukommen, also um da nicht auf solchen Dingen hängen zu bleiben. Ich weiß, dass das recht schwierig ist. Ich habe das ja selber durch, als meine Frau vor 2 Jahren so todkrank war, hat eine meiner Töchter das so in den Hals genommen, dass sie mir das deswegen Vorwürfe gemacht hat, so ungefähr, also ich hätte das ausgelöst. Das hat mich schwer ausgehebelt, das hat unser Verhältnis also wirklich auf Eis gelegt. Der Heilungsprozess dauert noch an, also das ist eine Sache, die ist, sowas ist extrem kitzlich. Also das, mir hat die Seelsorgerin der Tochter gesagt, naja, das musst du verstehen, dass da drin drückt sich ihre Angst um die Mutter aus und so. Ja, natürlich, ich versuche das auch zu verstehen, aber trotzdem ist das ein, also echt, das ist der ultimative Crash in der Familie, wenn solche Vorwürfe von Kindern zu den Eltern kommen oder irgendwie, ich sag mal, wie geartete Vorwürfe, die eben so die Persönlichkeit in Frage stellen oder also bestimmtes Grundverhalten. Ja, der nächste Punkt. Verflucht sei, wer bei irgendeinem Tier liegt. Und anders als in diesen Details über die Sodomie, wo ja das ausdrücklich unterschieden wird, wenn ein Mann mit in, also Sex hat mit einem Tier oder eine Frau sich mit einem Vieh zu schaffen macht, dann sollen sie getötet werden, wird das hier in einen Topf gehauen. Das zieht einen Fluch nach sich, egal wer das macht. Da braucht man nicht unterscheiden, sagen, liegt am Mann oder liegt an der Frau oder liegt an einem Viech oder sowas, sondern wer immer sich auf solche Abirrung einlässt, steht unter Fluch Gottes, ja.
Also, wenn jemand
gezogen
wird, dass er quasi den Menschen kommen soll, ich habe gesagt, sie wusste nicht, ja, hat sie dann auch Fluch oder geht es dann auf den anderen?
Nee, also ich sag mal, da wird sie von jemandem anders unter Fluch gesetzt. Von wem aus musste sie? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, inwiefern das auch eine Schutzbehauptung sein könnte. Dass man sowas sagt, auch um ich sag mal, so ein Recht Rest-Selbstachtung bewahren zu können. Der Fluch ist trotzdem auf diesen Menschen. Auch wenn ein anderer das auf den gebracht hat. Ich weiß, dass sowas nicht selten vorkommt. Es gibt einfach Dinge, also auch was an pornografischem Material verbreitet wird, das ist so grauenhaft, da kommt keine Frau von sich aus drauf, das weiß ich. Also das sind Leute, die dann entweder unter Drogen gesetzt werden oder auf irgendeine andere Weise in Abhängigkeit sind. Da hat auch keiner Spaß dran, muss man sich also nicht vorstellen, dass irgendwas... Bitte? Die Katharina die Große, ja. Von der wird das erzählt, dass die Sex mit Pferden gehabt haben soll, aber es wird erzählt. Okay, also keiner war dabei. Ich weiß, dass es immer wieder Menschen geben soll, die da irgendwie einen Götzen dran haben sollen. Es wurde, als ich damals auf Rügen gewohnt habe, von einer Frau erzählt, dass die Sex mit ihrem Schäferhund gehabt habe. Und das geht dann nicht mehr auseinander. Also bei Hunden ist das so, die kommen nicht mehr raus. Da muss irgendwie totgespritzt werden oder was auch immer. Und deswegen ist das halt so die die Runde gemacht. Gut, es mag den einen oder anderen geben, der sich auf so einen Schwachsinn auch so einlässt. Aber die Frage ist eben berechtigt. Es gibt garantiert mehr Leute, die dazu verführt werden oder gezwungen oder was auch immer. Die sind trotzdem unter Fluch, aber die das veranlassen, unter Umständen. Also mit Sicherheit, um das jetzt so zu sagen, bezieht sich dieser Fluch auch auf denjenigen, der einen anderen dazu verleitet. Alle diese Dinge. Ja? Und wenn wir das gestern hatten mit dem, mit der Abtreibung, dass nämlich der Mann des Todes schuldig ist, der sowas macht, dann wird dieser Rahmen eben auch so weit gefasst, ja, dass man nicht die Frau dafür zur Verantwortung zieht, sondern wirklich den Mann, der das veranlasst. Und so ist das hier zu verstehen. Und das betrifft natürlich genauso Huren. Ich habe vor einigen Jahren einen Bericht im Fernsehen gesehen, der hat mich nicht losgelassen. Also der beschäftigt mich eigentlich heute noch. Da haben sie nachgezeichnet die Geschichte von mehreren Frauen aus Osteuropa, aus der Ukraine, aus Russland, die zum Arbeiten nach Deutschland gegangen sind, weil man ihnen versprochen hat, sie kriegen einen Job im Gaststättengewerbe oder beim Modeln und so weiter, und es waren Lockangebote für die Zwangsprostitution. Es gibt in Deutschland, ich glaube, 3 Organisationen, die sich um solche Frauen kümmern. Und die haben also dort richtig, ich denke 3 Frauen waren das, deren Geschichte sie nicht nur nachgestellt, sondern richtig begleitet haben. Die waren verfremdet oder haben sie immer von hinten gezeigt. Und unter anderem, also das ist eine Sache, die hat mir ins Herz geschnitten. Eine junge Frau, Anfang 20, aus der Ukraine, aus einer behüteten Familie, der es schlecht ging, die ihre Familie dadurch unter die Arme griff, dass sie in Deutschland arbeitet. Der wird, sobald sie hier ist, der Pass abgenommen, also wurde geschleust. Der wird der Pass abgenommen, dann geschah das, was man so als Einreiten bezeichnet, also als tagelange rituelle Vergewaltigung, bis der Mensch also keinen Widerstand mehr leistet. So oft oder so lange sich jemand wehrt, geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis die letzte, ich sag mal, bis jemand so gebrochen ist, dass er das alles über sich ergehen lässt. Und dann wurde sie verkauft in irgendein Bordell. Und dann ist es ihr gelungen, was sehr selten ist, weil ja die Sprachbarriere bei den meisten ist, irgendwem sich anzuvertrauen. Und ich glaube, das ging über einen Freier, also jemand, der eigentlich bei ihr Sex gekauft hat. Der hat ihr geholfen, da rauszukommen, hat sie dann in so eine Stelle vermittelt. Und dann wurde das begleitet. Das ist ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren. Die haben ja dann keine Aufenthaltserlaubnis, werden normalerweise nur abgeschoben. Das geht aber nicht, weil es zu gefährlich ist, weil sie dann praktisch von den Banden dort wieder gekascht werden. Also gibt es so ein Verfahren, dass die nach Polen als sicheres Drittland geschleust werden, dann von diesen Organisationen. Ja? Die kommen dann in ein, ich nenne das mal Auffanglager, zur Wiedereingliederung. Ist ein Riesenaufwand mit Visum und dem ganzen Kram, was da dran hängt. Und eine Woche, bevor die dann an ihre Familie hätte übergeben werden können, haben sie sie dort raus weggefangen. Und ihre Spur hat sich verloren. Also das ist so schrecklich. Das ist ein Jammer. Ich bin darüber nicht ruhig. Ich kann das nicht so hinnehmen und sagen, ja, Pech gehabt, Huren, was haben wir damit zu tun und sowas. Ich weiß, dass es aber tausende so einer Mädchen und Frauen gibt, die nicht im Ansatz sowas wollten und die da hinein gepresst worden sind. Das ist so ein Jammer und Elend. Und ich habe das in den ersten Jahren nach der Wende ja erlebt. da wurden ja richtig Leute geschleust und ich habe mehrfach dann versucht, mit Grenzern oder Zöllnern zusammenzuarbeiten. Da fuhren zum Beispiel nachts, ich bin ja oft, das war ja die Zeit, wo ich viel auswärts noch gearbeitet habe, Gruppen begleitet und so, 90 bis 94 etwa ging das, bis dann das einigermaßen dicht wurde, die Grenze. Das sind die, also gab es richtige Schleuserwege, da haben sich zum Beispiel Holländer hier irgendein Auto handeln. Das war das offizielle Geschäft und in Wirklichkeit war es ein Drogen- und Menschenschleuser. Ja, die kamen hier mit 100 Autos und haben dabei das offizielle Geschäft gemacht und nachts kamen dann die Russen und haben ihnen die Mädchen gebracht, die sie am nächsten Tag nach Hamburg oder sowas weiter oder nach Amsterdam weitergebracht haben. Grausig. Und ich sage das heute mal, also, das war die Zeit, da habe ich mit den Grenzen zusammengearbeitet. Und, wenigstens ein bisschen davon zu reduzieren. Es war nicht viel, was da gelungen ist. Also es war in der ersten Zeit richtig erkennbar. Hamburger Autos, was haben sich an der Grenze zu suchen, mit einem Anhänger, also mit so einem Kastenanhänger oder sowas. Also sie sind da im Dutzend geschmuggelt worden. Ich denke, heute ist das nicht mehr so verbreitet. Vielleicht wird es jetzt wieder verbreitet, wenn die Grenze aufgemacht wird. Also ich sehe dort die Verantwortung von Gläubigen auch, dass man da sich einmischt, dass man das nicht duldet, dass man da nicht einfach die Augen zumacht und sagt, ja, was haben wir mit dem ganzen Hurengewerbe zu tun? Wir haben damit so viel zu tun, dass überall Menschen verschleppt werden, Kinder verschleppt werden und in solche gräulichen Dinge hineingebunden. Nächster Punkt. Verflucht sei, der bei seiner Schwester liegt, der Tochter seines Vaters oder der Tochter seiner Mutter, und das ganze Volk sage Amen. Wenn wir noch uns erinnern, was für eine lange Reihe an Dingen uns aufgezählt war, die alle verboten sexuelle Kontakte innerhalb der Familie sind, da fällt auf, dass der Fluch tatsächlich nur auf diese Geschwisterebene liegt. Oder, um es genauer zu sagen, es kommt nämlich jetzt noch ein dritter Punkt dazu, Sexualität ersten Grades, unter Verwandten ersten Grades, die zieht einen Fluch nach sich, oder die ist fluchwürdig. Ja, also mit der Mutter oder Stiefmutter, mit der Schwester oder Halbschwester. Und der nächste Punkt, verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt. Bei, das ist ja nicht blutsverwandt. Rührt aber welchen Punkt? Welches Verbot wird Schwiegermutter Sex ist, welches Verbot touchiert welches Verbot? Nein, von den Sexualgeboten. Nee, Schwiegermutter nicht. Schwiegermutter ist ja meine Frau, ihre Mutter. Das ist die Verletzung des Gebotes, eine Mutter mit ihrer Tochter. Also, es ist verboten, Sex mit einer Frau und ihrer Tochter zu haben. Hatten wir gestern und vorgestern. Ja? Und in diesem speziellen Fall, dass man sagt, naja, ich muss aufpassen, wenn ich mal ins Bordell gehe, dass ich da nicht zufällig Mutter und Tochter wäsche. Das reicht dann noch nicht, sondern es ist also ganz speziell, dass wenn ich eine Frau habe, logischerweise deren Mutter absolut tabu ist. Verführungsgeschichten werden ja immer wieder konstruiert, dass sich sowas abspielen soll. Also es gibt ja darüber Filme oder Bücher oder Tragödien schon im alten Griechenland. Also ganz fremd ist das dem Menschen nicht. Aber wo sowas auftritt, ist das fluchwürdig. Und das war es dann schon mit Flüchen über sexuelle Handlungen. Wenn man sieht, ganze 4 von insgesamt 12, dann bedeutet das, dass Sexualvergehen eben nicht besser oder schlecht als andere sind. Also sie reihen sich in eine ganze Menge bösen Fehlern ein. Es sind nicht die einzigen und nicht die ultimativen. Ja. Es gibt andere Sachen, die sind genauso schlimm. Aber das bedeutet nicht, dass das dann eben weniger schlimm wäre. Sex mit Tieren ist nicht weniger schlimm, wie jemanden umzubringen. Und jemanden zu übervorteilen ist auch nicht weniger schlimm. Manchmal wird gesagt, also Sünden sind alle gleich, es gibt keine großen und kleinen. Das stimmt nicht. Aber es ist eben auch nicht ganz falsch. Und zwar in dem Sinne nicht ganz falsch, nicht das, was wir als kleine Sünden empfinden, sind auch bei Gott kleine Sünden. Ja, es gibt viele Leute, die denken, naja, warum soll ich nicht einen Behinderten bezweisen? Also das sind Dinge, die verbieten sich, weil das in diese Richtung geht, ja.
Ja. Wie oft erfolgt es echt? Selbst bei uns hier teilweise schon auf der Schraube gehen auch was.
Also da muss man auch was dagegen sagen, das kann nicht sein. Also das ist so.
Es kommt so schnell, wenn eine gute Stimmung ist und Rucksack ist, dann dummer Witz.
Ja, aber da muss man aufpassen. Also ich bin für Witze, ja. Und ich bin bestimmt ein humorvoller Mensch, der auch selten ein Bonmot auslässt. Also irgendeine Gelegenheit, irgendwas Witziges zu sagen. Aber das hat Grenzen. Das hat Grenzen. Da, wo Schwache, wo Minderheiten und so weiter touchiert werden. Echt, das ist so. Von daher ist das, was man Political Correctness nennt, durchaus berechtigt. Nicht alles, was politisch korrekt ist, ist auch von Gott her korrekt. Und nicht alles, was als politisch unkorrekt gilt, ist auch gleichzeitig bei Gott unkorrekt. Aber der Ansatz ist durchaus beachtenswert. Nächster Punkt, verflucht sei, wer seinen Nächsten im Geheimen erschlägt. Da haben wir das Geheime nochmal. Heimlicher Mord oder eigentlich Totschlag. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass in Rostock heute Morgen, gestern gewesen sein, ein Mann tot auf der Straße gefunden wurde, der massive Verletzungen im Brustbereich hat, sodass davon auszugehen ist, dass er angefahren wurde. Wenn das wirklich so war, dass denn jemand über den Haufen gekarrt hat, der die Gunst der Nacht genutzt hat, um zu verschwinden, dann ist derjenige unterm Fluch. Er hat seinen Nächsten im Geheimen erschlagen. Da steht nämlich nicht, wer ihn im Geheimen nachgestellt hat, um ihn zu erschlagen, sondern einfach umgebracht hat. Ja? Es gehört ja, um Mord vom Totschlag juristisch zu unterscheiden, einfach die Heimtücke dazu, also und der Vorsatz. Ja, Totschlag ist dann nicht mehr Totschlag, wenn man das will. Ja, also dann ist es Mord. Das ist Mord. Richtig. Aber heimlich jemanden totzuschlagen, rückt ganz nahe an den Totschlag, weil dann die Heimtücke praktisch im Nachgang kommt. Dass man sich nicht dazu stellt. Weil jemanden umzubringen, auch unbewusst oder ungewollt, ist eine schwere seelische Belastung. Ich hatte einen Freund, der hat vor 2 oder 3 Jahren nachts eine Frau totgefahren. Und er ist freigesprochen worden deswegen, weil das wurde ewig lange verhandelt und das wurde nachgestellt und die haben mit Staatsanwaltschaft und Gericht diese Stelle begutachtet, das war auf einer Landstraße, und die Frau, die er überfahren, er hat überholt in einer mondlosen Nacht. Es kam ganz weit, das war eine sehr lange gerade Strecke, ganz weit vorne ein anderes Auto, also kilometerweit, aber deswegen ist er abgeblendet, vorbeigefahren. Und die Frau ist unmittelbar vor ihm mit ihrem Begleiter aus dem Wald getreten und hatte schwarzen Sachen an und bis auf die Straße, also weggewandt von ihm. Ja, also die liefen in dieselbe Richtung, aber kamen praktisch 5 Meter vor ihm aus dem Wald und die Frau bis rüber auf die halbe Fahrbahn. Wo man sich auch fragt, was mag der geschadet haben. Die hat 2 Jahre gebraucht, um darüber wegzukommen. Obwohl er, sage ich mal, erkennbar unschuldig war. Wirklich unschuldig, also auch freigesprochen. Oder schuldlos. Und trotzdem ist das ein Totschlag. Das ist das, was wir gestern auch hatten. Gott lässt es jemandem begegnen, wie wenn einer sich erhebt gegen den anderen. Also das ist eine Begegnung. Der Totschlag kann dem begegnen, der totgeschlagen wird. Und dem, der totschlägt. Das klassische Beispiel, was es dazu gibt, wie jemand versehentlich zum Totschläger wird, ist, die sind im Wald, hauen Holz, beim Ausholen rutscht dem das Eisen vom Stiel und trifft den anderen tödlich. Wenn das, und dann muss es untersucht werden, wenn die vorneweg keinen Streit hatten, dann war er nur des Totschlags schuldig, hatte trotzdem Einschränkungen zur Zeit seines Lebens. Er musste in eine Freistadt fliehen. Er hat jemanden in eine Freistadt. Asyl. Es gab 3 Asylstädte in ganz Israel. Und egal, ob er das nicht wollte, er hat jemanden zu Tode gebracht und konnte deswegen von dessen Angehörigen umgebracht werden, aber nicht so lange, als er in der Freistadt geflüchtet hat. Da durfte das nicht geahndet werden. Das letzte Relikt dessen ist das heutige Kirchenasyl. Ja, wer sich in die Kirche flüchtet, ist dort von Strafverfolgung. Er darf dort nicht rausgeholt werden, nee. Also, bitte? Das ist so. Ja, natürlich. Du musst da vorneweg eine Kirche suchen, die mindestens ein Klo hat, sonst wirst du dann da abgegriffen. Aber das ist dann eben wie ein Gefängnis. Oder ich sage mal, die Freistätte war ein Gefängnis mit Freigang. Da durfte sich innerhalb der Stadt bewegen und schon draußen auf den Feldern war gefährdet. Na, das ist alle anerkannten Einrichtungen, wo Therapie statt Strafe greift. Da ist das so.
Wenn so ein unverhoffter Todesunfall passiert, also hat man da überhaupt eine Chance, um Vergebung zu bitten und das zu sühnen, irgendwie zu sühnen, dass man damit irgendwo frei ist von dem Tod?
Nur wenn derjenige dich freisetzt, also wenn die Angehörigen dich freisetzen. Beispiel, ja. Also da gibt es im Moment, ist das jeden Tag in der Zeitung, da schreibt ja dieser Pfarrer Schorlemmer, der Polizeiseelsorger, seine Erlebnisse auf und er hat verschiedene Begebenheiten aufgeschrieben, wo er als Notfallseelsorger Todesnachrichten zu überbringen hatte und wie unterschiedlich das gehandhabt wird, zum Beispiel von den Angehörigen, wenn ein anderer am Unfalltod eines Menschen schuld ist. Es gibt Leute, die da völlig vergebend reagiert haben, also die den praktisch dem Täter, dem Unfallverursacher in Freiheit gesetzt haben. Und das sind alles Leute, die selber dann in Freiheit gelebt haben und welche, die das immer festhalten und dem vorhalten, die sind nicht selten dauerhaft, also gehandicapt, psychisch krank regelrecht.
Das hört man ja auch so von Lokführern,
ja.
Wenn sich jemand verletzt wird, also die sind
ja
ganz nicht geschädigt,
ja.
Die meisten werden immer wieder mitkommen.
Ja, das ist was anderes. Eigentlich ist das Missbrauch des anderen. Das ist ja ein Selbstmord, also nicht, wenn jemand im Unfall überfährt, sondern wenn sich einer auf die Gleise wirft, dann wird derjenige an dem schuldig, der dort praktisch Lokführer ist. Also diese Schuld trägt derjenige, der sich vor diesen Zug wirft. Das ist niemals... Nein. Der sich umbringt, hat die Schuld, also versündigt sich nicht nur am eigenen Leben, sondern auch am Leben des Lokführers. Das ist überall dort, wo man in anderen dazu missbraucht, sich umzubringen. Tja, das ist noch was anderes. Aktive Sterbehilfe leisten ja immer nur Freiwillige. Also das kann man, nee, das rechne ich nicht dazu, sondern zum Beispiel in Amerika hat man das, wo Polizisten schießen, also wo Selbstmörder die Polizei so lange provozieren, bis erschossen werden, zum Beispiel. Ja, die bringen sich nicht selber um, sondern schießen auf die Polizei so lange, bis sie selber tot sind. Ja. Dort missbraucht er den anderen. Oder vor ein Fahrzeug zu werfen, das ist sowas. Da verschuldet, versündigt sich derjenige, nicht nur am eigenen Leben, sondern am Leben dessen. Vorletzter Punkt. Verflucht sei, wer ein Bestechungsgeschenk nimmt, um jemanden zu erschlagen und unschuldiges Blut zu vergießen. Und zwar zwei Dinge sind fluchwürdig. Ich nenne das mal beides Bestechung. Nee, Bestechlichkeit. Bestechlichkeit. Und Auftragsmorde. Es heißt ausdrücklich nicht, verflucht sei, wer einen anderen besticht, dass der jemanden umbringt. Denn das ist da oben schon abgedeckt. Verflucht sei, wer seinen Nächsten im Geheimen machen wir das. Nee, das hatten wir gestern. Ne? Das war eine Todsünde, nicht verflucht, sondern eine Todsünde, wer seinen Nächsten umbringt. Das war gestern. Steht hier gar nicht dabei. Nee, hier geht es um was anderes. Also, klassisches Beispiel für sowas. Wer ist hier verflucht? Auf wen trifft dieser Fluch zu? Der ein Bestechungsgeschenk nimmt, um einen anderen umzubringen. Ja, okay, muss man auch dazu rechnen, ja. Aber ganz drastisch Judas. Die 30 Silbersäge. Das ist das Bestechungsgeschenk, was er nimmt, um einen umzubringen. Er bringt ihn nicht selber um, aber er überliefert ihn zum Tod. Und deswegen ist dieser Fluch Gottes auf Judas. Und deswegen kehrt dieser Mann nicht um. Und der letzte Punkt, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun. Das heißt nicht, sie zu wissen, sie zu tun. Das Gesetz Gottes nicht tun. Ja, 12 Flüche. Eine der gefährlichen Sachen, die sich auch in der Christenheit abspielen, ist, dass man ein Hörer des Wortes ist, aber kein Täter des Wortes. Der Jakobusbrief, Kapitel 2, macht das ganz deutlich. Ich fürchte, das ist heute das, was sehr verbreitet ist, dass Leute eigentlich wissen, was Gott will und tun es nicht. Und sie denken, wenn sie es wissen, ist es ja gut. Das unterscheidet sie schon ausreichend genug von denen, die das nicht mehr wissen. Aber der Fluch ist auf allen denen, die das Wort Gottes nicht tun. Und damit stehen wir natürlich echt unter der besonderen Verantwortung. Wenn wir will, also der weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Von daher ist eben Passivität auch ein fluchwürdiges Verhalten. Also wenn wir können was Gutes tun und tun es nicht, da sind wir dem Fluch nahe. So heißt es in Hebräer 6. Wenn das Land, das dem reichlich überkommenden Regen nicht nutzt, ja, also wenn Menschen den Segen, den Gott auf sie ausschüttet, nicht dahingehend aufnehmen, dass sie also Gutes dabei hervorbringen, dann sind sie dem Verderben nahe, dem Fluch nahe. Eine der gefährlichen Worte, die man nicht gerne liest. Aber es ist eben tatsächlich so. Vater, so bitte ich dich, dass du in jedem Einzelnen von uns so wirkst, dass der Widerstand in uns und dass die Torheit in uns und dass die Gebundenheit in uns gefangen geführt wird durch das Wort und den Gehorsam des Christus. Dass wir Leute sind, die sich ausstrecken nach dir und das tun und das mit Freude tun. Dazu segne uns an diesem Abend. Amen.